ARD.
Heute reden wir über was, das hatten wir hier im Podcast schon mal ganz am Anfang. Und wir freuen uns, euch verkünden zu können, ta-da-da, manchmal ändert sich doch schneller was, als man glaubt.
Es geht um Temu. Da haben wir in unserer allerersten Folge ever angeschaut, wie der Online-Shop aus China so niedrige Preise machen kann, wie die in so unfassbar kurzer Zeit so durchstarten konnten und was für Sorgen das auslöst.
Und jetzt könnte es Temu und vor allem seinen Händlern tatsächlich an den Kragen gehen. Und es könnte vorbei sein mit Tricksereien von Händlern, von denen uns Zollbeamte erzählt haben und die uns als EU so viel Geld kosten.
Vor einem Jahr haben wir noch drauf geschaut, waren so ein bisschen fassungslos, mussten aber auch feststellen, so wie es jetzt läuft, sind die europäischen Behörden quasi machtlos. Aber genau da tut sich gerade was. Inzwischen hat die EU-Kommission da nämlich ziemlich Tempo reingebracht. Sie sagt chinesischen Billigplattformen den Kampf an, hat Untersuchungen eingeleitet und will neue Regeln an den Start bringen, damit diese Päckchenflut an unseren Flughäfen ein Ende hat.
Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch. Das scheint nämlich zum Geschäftsmodell von vielen Händlern bei Temu zu gehören, dass sie ihre Warensendungen in ganz, ganz viele kleine Päckchen stecken und sie verschicken, damit sie keinen Zoll zahlen. Und bei 4,6 Milliarden kleinen Päckchen letztes Jahr in die EU sind natürlich auch die Kontrolleure komplett überfordert.
Das Ziel der EU? Bessere Kontrollen, um uns Verbraucher und die eigene Wirtschaft zu schützen. Vor gefälschten oder gefährlichen Produkten und vor unfairen Methoden. Wir schauen uns heute mal an, ob es mit den ultra billigen Schnäppchen aus China bald vorbei sein könnte und inwiefern das unserer Wirtschaft hilft. Darum geht's heute in dieser Folge vom Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken
und mit David Alf. Egal, wo man hinguckt, Temu ist mittlerweile überall. Letztes Jahr war Temu weltweit die beliebteste Shopping-App. In Deutschland hat statistisch gesehen sogar jeder Dritte schon mal da was eingekauft. Das ist echt beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Temu erst seit 2023 in Europa am Markt ist. Noch nie in der ganzen Geschichte ist eine Online-Plattform so rasant gewachsen wie der chinesische Online-Marktplatz Temu.
Aber wie hat er das geschafft? Im Onlinehandel geht's ja ums Gesehenwerden. Und gesehen wirst du als Onlinehandel, wenn du dafür Geld bezahlst. Je mehr Geld du dafür ausgibst, desto mehr Leute sehen dich und deine Produkte. Wenn du also was bei Google suchst, vielleicht, weiß ich nicht, ein neues Handyladekabel, dann sind die allerersten Treffer, die Google ausspuckt, sogenannte gesponserte Produkte. Diese Plätze werden bei Google über ein Echtzeit-Auktionssystem vergeben. Heißt, Onlinehändler und Plattformen können für Schlagworte, wie zum Beispiel Handyladekabel, Geld bieten. Wer am höchsten bietet, taucht vorne auf. Und unserem Plus-Minus-Team ist bei den Recherchen zu Temu aufgefallen, ganz oben landet super oft Temu.
Komisch, hat unser Plus-Minus-Team gedacht und sich in der Branche umgehört. Dabei ist rausgekommen, dass Temu bei solchen Google-Werbeauktionen einfach immer mitgeboten hat. Das sagen die Leute, mit denen wir gesprochen haben. Und zwar mitgeboten irgendwie bis ins Unendliche. Die Konkurrenz sei dann angeblich irgendwann ausgestiegen, weil es ihnen zu teuer wurde. Übrig geblieben sei meistens eben nur Temu. Der Grund, möglichst viele Kunden auf die Plattform bringen, in der Hoffnung, dass sie beim nächsten Einkauf ihre Produkte ja gar nicht mehr über Google, sondern gleich bei Temu suchen. Wir haben Temu natürlich danach gefragt und die Antwort lautete, wir nutzen eine Mischung aus Marketingkanälen. Zu Budgetverteilungen machen wir keine Angaben.
Aber es lässt sich zumindest mal erahnen, wie viel Geld Temu seit 2 Jahren dafür ausgibt, um in den europäischen Markt zu drängen. Und das nicht nur via Google. Temu taucht überall auf. Bei TikTok, Instagram. Man entkommt Temu im Netz überhaupt nicht.
Also das ist schon sehr, sehr präsent.
Das ist Sarah. Unser Plus-Minus-Team hat sie letzten Sommer getroffen. Sarah hat gern bei Temu bestellt.
Also man muss sich wirklich die Augen zuhalten, dass man es einfach nicht mehr sieht. Ja.
Ich muss sagen, es sind wahrscheinlich exakt die identischen Artikel, die wir auch bei Amazon bekommen würden, nur halt für einen Bruchteil vom Geld. Tja, und dann kaufe ich halt lieber dort.
Inzwischen sieht Sarah Temu ziemlich kritisch. Warum, da kommen wir später noch drauf. Aber sie spricht einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich diese auffallend niedrigen Preise.
Ja, warum sind denn die so billig? Das wollten wir damals schon wissen und haben uns genau angeguckt, wie Temu arbeitet. Punkt 1. Bei Temu wird die Ware meistens direkt von der Fabrik zu den Kunden geschickt. meistens dann auch noch ohne Zwischenhändler und das macht alles natürlich viel billiger. Punkt 2. Die Löhne und Produktionskosten sind in China ja auch deutlich niedriger als bei uns. Aber der Punkt, der besonders für Ärger sorgt, ist Punkt 3. Verbraucherschützer, Politiker und Konkurrenten glauben, dass es bei Temu auch deswegen so billig ist, weil einige Händler auf der Plattform es mit manchen Regelungen nicht ganz so genau nehmen.
Einer dieser Konkurrenten ist Ulrich Betzold. Der ist Unternehmer im schwäbischen Ellwangen und er produziert und handelt mit Spielwaren. Der kam vor knapp einem Jahr auf Plus Minus zu und meinte, wir sollen unbedingt zu den Folgen recherchieren, die Temu auf die deutsche Wirtschaft habe. Das haben wir gemacht und unser Team hat sich mit Ulrich Betzold getroffen.
Temu überrollt Deutschland gerade, das ist nie da gewesen. Gerade im Billigproduktbereich können wir alle nur dastehen und staunen und sagen, wie machen die das? Das ist fast schon verdächtig. Der Wettbewerb mit Temu ist einfach brutal geworden. Dieser unglaubliche Preiswettbewerb mit nur einem Fokus, immer auf billig, billig. Wir wissen nicht, wie wir da mithalten können, sollen und ob solche Produkte in Zukunft in Deutschland überhaupt noch hergestellt werden können.
Dem Familienunternehmer geht es wie vielen anderen Unternehmen, die plötzlich holterdiepolter in direkter Konkurrenz mit Temu standen und sich gefragt haben, ey, was geht denn da plötzlich ab? Ulrich Betzold stellt unter anderem zum Beispiel Sandkasteneimer oder Schaufeln her. Zum Beispiel eine Sandkastenschaufel aus einem holzbasierten Granulat für 2,90 Euro pro Stück. Bei Temu aber hat unser Plus-Minus-Team Schaufeln gefunden, die nur einen Bruchteil davon kosten. Teilweise gab es sie für nicht mal 50 Cent.
Und das ist für Ulrich Betzold aus mehreren Gründen ärgerlich. Zum einen hat er einen Teil seiner Produktion vor ein paar Jahren extra aus Asien zurückgeholt, um wieder in Deutschland produzieren zu können. Da ist er sich jetzt nicht mehr so sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Zum anderen muss sich Betzold bei seiner Produktion beim Handel mit Spielwaren an viele Regeln und viel Bürokratie halten. Denn Ulrich Betzold importiert auch Waren aus Asien und dabei gibt es super viel zu beachten.
Zwei Beispiele dafür. Wenn er zum Beispiel Holzwaren wie eine Spielküche, Bauspielzeug, Perlen aus China importiert, dann muss sich der Unternehmer unter anderem an europäische Regeln für den Handel mit Holz halten. Er muss nachweisen, an welchem Ort, an welchem Tag ein Baum geschlagen wurde, der dann am Ende zu einem seiner Holzprodukte verarbeitet wird. Jeder Verkäufer, jede Rechnung muss dokumentiert werden.
Auch bei Metall gibt es solche Verordnungen. Ulrich Betzold lässt zum Beispiel kleine Flipcharts in China produzieren. Die haben Metallbeine und das macht es dann kompliziert. Er muss jedes Quartal melden, wie viel CO2 bei der Herstellung der verwendeten Metalle anfällt. Tut er das nicht oder hält sich nicht an europäische Regelungen, dann drohen ihm theoretisch hohe Geldstrafen. Damit das nicht passiert, hat Ulrich Betzold extra eine Juristin eingestellt, damit die sich dann um das komplizierte EU-Regelwerk kümmert.
Und da stellt sich die Frage, ob die Temu-Händler denn auch nachweisen können, wo ihr Holz herkommt und an welchem Tag es geschlagen wurde, wie viel CO2 bei ihrer Metallproduktion entsteht.
Sich an einen ganzen Sack voll europäischer Bürokratie zu halten und das gut und ordentlich zu machen, ist unglaublich teuer. Wenn jemand anders sagt, das gilt für mich alles nicht, kostet ihn das kein Geld. Das heißt, der hat einen echten Kostenvorteil oder so einen Preisvorteil. Denn wir müssen das natürlich auf die Preise umlegen. Wenn geltendes Recht nicht durchgesetzt wird, dann ist es letztendlich ein Staatsversagen.
Das ist ein harter Vorwurf, aber diese Sorge hat unser Team bei den Recherchen immer wieder aus der Wirtschaft gehört. Aus mittelständischen Betrieben, aber auch E-Commerce-Unternehmen, die in direkter Konkurrenz zu Temu stehen. Dass der Wettbewerb nicht fair ablaufe, dass deutsche und europäische Unternehmen mit den asiatischen Preisen nicht mithalten können. Auch, weil sich viele Temu-Händler nicht an europäische Regeln halten. So der Verdacht und, so scheint es, damit durchkommen.
Dann gucken wir doch mal genau auf diese Regeln, die eigentlich ja von allen eingehalten werden müssen. Dabei geht es nämlich nicht nur um so Bürokram, sondern auch um Gefahren für uns Verbraucher. Die EU-Kommission befürchtet, dass immer mehr und immer gefährlichere Produkte zu uns kommen.
Die Frage ist, sparen sich chinesische Händler und Produzenten nicht nur Bürokratie, sondern sparen sie vielleicht auch an der Qualität und pfeifen hier und da auf die Produktsicherheit? Unser Plus-Minus-Team hat vor ein paar Monaten 12 Elektroprodukte bei Temu-Händlern gekauft. Von diesen 12 Produkten sind 11 durchgefallen.
Das Ergebnis, das wir festgestellt haben, ist sehr ernüchternd.
Das ist Hendrik Schäfer vom VDE, dem Verband der Elektroindustrie.
Von den ganzen Produkten, die hier auf dem Tisch sind, ist gerade mal eins sicher. Der ganze Rest gehört eigentlich nicht auf den europäischen Markt. Wenn ein deutsches Unternehmen Produkte solcher Qualität kontinuierlich in den Markt bringt, würden die Marktaufsichtsbehörden sofort anfangen zu reagieren.
Ja, Hendrik Schäfer hört sich ziemlich ernüchtert an. Ist ja auch irgendwie kein Wunder bei dem, was die da alles im Test für unser ARD-Team rausgefunden haben.
Von falschen Aufklebern bis aber auch zu richtig gefährlichen Sachen, wo man im Extremfall einen Stromschlag oder Brand riskiert. Alles dabei. Und das war jetzt nicht zum ersten Mal, dass Temu bei Tests so negativ aufgefallen ist. Nach unseren Laboruntersuchungen hat Temu aber reagiert und uns versprochen, wir nehmen diese Sachen aus unserem Online-Shop und wir setzen jetzt auf ein algorithmisches Überwachungssystem, was auch immer das ist, das nicht konforme Produkte aus dem Verkehr ziehen soll.
Also, Temu-Händler, so der Vorwurf, können so billig sein, weil ihnen vielleicht ganz viele unserer Regeln hier egal sind. Was wir vor einem Jahr schon rausgefunden haben, sie können auch deshalb so billig sein, weil sie eine ziemlich bemerkenswerte Strategie haben, die es möglich macht, unsere Zölle und Steuern zu umgehen.
Die Temu-Bestellungen kommen per Luftpost nach Europa. Unser Plus-Minus-Team konnte damals exklusiv beim belgischen Zoll am Flughafen Lüttich zuschauen, bei den Kontrollen direkt. Und nach dem Gespräch mit den Zollbeamten war klar, das können die alles überhaupt nicht kontrollieren. 1 Million Pakete am Tag. Das ist eine unmögliche Aufgabe.
Unser Plus-Minus-Reporter hat für die aktuelle Recherche wieder Kontakt mit dem belgischen Zoll aufgenommen und mal nachgefragt, ob sich an dieser Paketflut was geändert hat. Und siehe da, es hat sich was verändert. Es sind noch mehr Pakete geworden.
Horror!
In Lüttich sind aus 1 Million Pakete am Tag jetzt knapp 3 Millionen geworden. Und was vor einem Jahr schon unmöglich war, wird noch unmöglicher, diese Pakete zu kontrollieren. Zum Beispiel, um gefährliche Produkte rauszufischen.
Ja, und was soll das eigentlich mit dieser Päckchenflut? Könnten die Temu-Händler nicht mit viel weniger Paketen auskommen? Vielleicht schicken sie aber auch extra viele, um den Warenwert pro Päckchen möglichst klein zu halten. Und der Win dahinter sähe so aus. Wenn ein chinesischer Händler Produkte nach Europa schickt, dann muss er den Wert vorher anmelden. Wenn der Wert unter 150 Euro liegt, fallen die Zollgebühren weg. Die Pakete sind dann zollfrei. Also nochmal zum Mitschreiben, hätte man 150 Euro Warenwert in einem Paket geschickt, dann zahlt man Zoll. Verteilt man das auf kleinere Päckchen, dann zahlt man gar nichts. Und der Warenwert ist auch noch wichtig, denn je niedriger der Warenwert ist, desto weniger Einfuhrumsatzsteuer muss ein Händler zahlen.
Unser Team konnte sowas in Lüttich übrigens auch mehrfach sehen. Wertangaben, die zu niedrig angesetzt waren, sowas spart dann eben Einfuhrumsatzsteuer. Die EU-Kommission geht davon aus, dass der Wert bei bis zu 65% aller Pakete, die in die EU kommen, zu niedrig angegeben wird. Dabei geht es oft aber nicht nur um Pakete, die an Temu-Kunden gehen. Auch bei Päckchen, die bei anderen Plattformen bestellt wurden, etwa Shein oder AliExpress, fallen immer wieder welche negativ auf. Temu hatte unserem Team zu den Recherchen erklärt, man halte sich an die geltenden Regeln und Vorschriften. Wenn Bestellungen aufgeteilt würden, dann habe das Gründe, wie zum Beispiel unterschiedliche Verkäufer. Klar ist, es kommen unfassbar viele solcher zollfreien Päckchen in die EU. Letztes Jahr 4,6 Milliarden, über 90%, fast alle aus China. Die belgischen Zöllner sind komplett verzweifelt.
Wir kontrollieren, was wir können. Den Rest müssen wir durchwinken. Keine Chance. Wenn wir alles kontrollieren würden, bekommt ihr die Bestellungen erst in einem Jahr. Ich würde die EU darum bitten, den Markt zu schützen. Im Moment ist der Durchfluss sehr schnell. Es ist gut für den Handel und fürs Geschäft, aber es macht es eben sehr schwer für die Kontrolle. Vor allem, wenn man weiß, dass ein großer Betrug stattfindet. Wir sind machtlos.
Wie krass, wenn die Überwacher zugeben müssen, wir können nicht überwachen. Bisher, und das war auch unser Fazit damals, scheint Europa machtlos zu sein gegen diese Paketflut aus China. Und das hat nicht nur enorme Folgen für den Wettbewerb, sondern für uns alle. Der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft hat für uns mal ausgerechnet, wie viel Geld das ist. Laut Florian Köbler könnte Europa pro Jahr mindestens 15 Milliarden Euro einnehmen. In Zeiten knapper Kassen ist das echt ziemlich viel Geld.
Da geht Europa und Deutschland also ein Haufen Geld durch die Lappen. Nur weil unsere Kontrollmechanismen nicht funktionieren und wir immer noch diese unsägliche Zollfreigrenze haben. Es ist doch überhaupt nicht akzeptabel, dass wir damit indirekt den Aufbau einer chinesischen Plattform mitsubventionieren. Das ist doch ein Skandal.
Und weil das so skandalös ist und es um so viel Geld geht, will die EU genau da ansetzen. Sie hat Anfang Februar vorgeschlagen, eben genau diese Zollfreigrenze jetzt tatsächlich zu kippen und sogar eine Bearbeitungsgebühr für kleine Päckchen zu verlangen. Ist bislang eine Idee, aber da bewegt sich was. Auch weil die EU-Kommission sich da in Sachen Onlinehandel auf Plattform wie Temu nicht alleine aufmacht in den Kampf gegen unfaire Praktiken.
Bei uns gehen auch Verbraucherschützer gegen die Plattformen aus Asien vor. Sie haben Temu zum Beispiel wegen mehrerer Punkte abgemahnt. Da geht es um Rabatte, bei denen nicht klar ist, wie die zustande kommen und ob das echte Rabatte sind. Und es geht um die ganze Aufmachung der Seite und der App. Der Vorwurf der Verbraucherschützer: Temu manipuliert die Kunden schon mit dem Design. Dark Patterns nennt man das.
Ein Beispiel dafür sind so Hinweise wie: Beeil dich, über 126 Personen haben diesen Artikel gerade im Warenkorb. Dark Patterns sind Tricks, die Apps oder Webseiten verwenden, damit User unter Druck gesetzt werden. Wir haben ja vorhin schon Sarah gehört, die öfter mal bei Temu eingekauft hat. Auch ihr ist sowas bei Temu schon aufgefallen.
Absolut manipulativ, ja. Das triggert einen ja schon, weil man denkt ja am Anfang, ja, wenn ich das jetzt nicht abschließe, dann habe ich diesen tollen Rabatt, den nur ich gerade gefunden habe, ja verpasst. Aber ja, wenn man halt den einmal verpasst hat, man weiß, er kommt morgen wieder und übermorgen kommt er wieder. Und das ist immer eine andere Aktion. Also eigentlich hat man überhaupt keinen Grund, schnell zu sein.
Und die Abmahnungen scheinen zu wirken. Die Verbraucherzentrale hat erklärt, dass Temu nachgebessert habe und sich verpflichtet, in Zukunft alle von ihr monierten Verstöße zu unterlassen. Das behalten die deutschen Verbraucherschützer natürlich weiter im Blick.
Und es gibt noch eine Reihe von Menschen, die sich einreihen, um Temu unter Druck zu setzen und unter Kontrolle zu kriegen, nämlich europäische Datenschützer. Denn es ist so, nach EU-Recht dürfen keine persönlichen Daten von EU-Bürgern in Ländern außerhalb der EU landen, wenn diese keinen angemessenen Datenschutz gewährleisten können. China ist bisher von der EU nicht so eingestuft. Die österreichische Datenschutz-NGO NOIP vermutet aber, dass genau das jetzt bei Temu passiert – dass eben Kundendaten von Temu, das in Irland registriert ist, am Ende in China landen, weil von dort ja auch die Pakete direkt nach Deutschland an Kunden geschickt werden. Neub sagt, China sei ein autoritärer Überwachungsstaat. Daher sei völlig klar, dass China nicht das gleiche Datenschutzniveau bietet wie die EU. Und diese mögliche Übermittlung von personenbezogenen Daten sei eben rechtswidrig.
Temu sieht da übrigens überhaupt kein Problem. Wir haben Temu mit dem Vorwurf natürlich konfrontiert. Darauf schreibt uns die Plattform: Die europäischen Kundendaten würden in einer Cloud-Infrastruktur verarbeitet, die sich im europäischen Wirtschaftsraum befinde. Es gibt auch Beschwerden von Neub gegen andere chinesische Anbieter wie beispielsweise TikTok, AliExpress oder Shein. Die Verfahren auch gegen Temu sind gerade erst angelaufen. Also das kann noch etwas dauern.
So, da tut sich also einiges in Sachen Temu und etwas, was sich zwar absolut gruselig anhört, könnte aber am Ende vielleicht am meisten bringen. Der Digital Service Act, der DSA.
Das ist ein schönes Wortungetüm, das aber für uns Kunden eine echt coole Sache sein könnte. Er soll, dieser DSA, uns hier in Europa vor der Übermacht von Tech-Konzernen schützen. Kern dabei ist, dass für große Unternehmen die gleichen Wettbewerbsbedingungen herrschen sollen wie für die kleinen.
Und Schritt 1 in diesem Prozess ist gemacht. Im Mai wurde Temu von der EU erstmals als VLOP eingestuft, also Very Large Online Platform, also sehr große Online-Plattform. Was nützt das? Nach so einer Einstufung gelten strengere Vorschriften. Temu muss seitdem sogenannte systemische Risiken identifizieren und was dagegen tun. Systemische Risiken sind zum Beispiel, wenn unsichere Produkte oder gefälschte Waren häufig auf einer Plattform landen. Wie verhindert die Plattform, dass das nicht immer wieder passiert?
Aber weil Temu das offenbar nicht gut genug nachweisen konnte, hat die EU inzwischen ein offizielles Verfahren gegen die Billigplattform eröffnet. Dabei soll zum Beispiel auch der Vorwurf untersucht werden, ob Temu so gestaltet ist, dass man süchtig werden kann, zum Beispiel von spieleähnlichen Belohnungssystemen.
Temu ist also mittlerweile verpflichtet zu melden, wenn unsichere Produkte auftauchen und was man dagegen tut. Und da ist jetzt was Spannendes passiert. Wissenschaftler des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf haben herausgefunden, bevor die EU das Verfahren offiziell eingeleitet hat, also im Oktober 2024, hat Temu im Schnitt knapp 3000 Mal Meldung erstattet. Im November, also nach der Einleitung des Verfahrens, hat sich die Anzahl mehr als verdoppelt. Mehr als 7000 Meldungen am Tag gab es dann. Im Januar waren es dann schon über 31.000 pro Tag. Bei der Hälfte ging es um illegale oder unsichere Produkte.
Ja, ist schon interessant, ne? Das heißt, allein die Einleitung so eines Verfahrens gegen Temu hat anscheinend dazu geführt, dass der Plattform selbst plötzlich mehr Verstöße aufgefallen sind. Und es geht weiter. Die EU sammelt jetzt weiter Beweise, ob sich Temu vielleicht absichtlich nicht an Recht und Gesetz hält. Und die EU will rausfinden, ob die Plattform Temu selbst vielleicht auch dafür verantwortlich gemacht werden kann, wenn sich ihre Händler nicht an Gesetze halten.
Verliert Temu das Verfahren, dann kann es richtig teuer werden. Die EU-Kommission kann ein Bußgeld von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes verhängen. Wir rechnen das kurz nach. Bei knapp 32 Milliarden Euro Jahresumsatz, 23, wären das dann im Extremfall fast 2 Milliarden Euro Strafe. Wenn nicht sogar viel höher, denn 24 dürfte der Jahresumsatz noch höher gewesen sein.
Und zusätzlich zu einer krassen Geldstrafe, die auf Temu zukommen könnte, will die EU-Kommission jetzt auch noch richtig ans Eingemachte gehen. Sie will an das vielleicht wichtigste Geschäftsprinzip von Temu, Shein und Co., den Direktversand aus China nach Europa. Diese paar Millionen kleiner Paketchen, die da jeden Tag zu uns kommen und die Zollbeamten um den Verstand bringen und ihre komplette Arbeitszeit.
Die EU-Kommission hat jetzt eine Idee, die wir vorhin schon ganz kurz erwähnt haben, nämlich das Stichwort Bearbeitungsgebühr. Das plus der Wegfall dieser 150 Euro Zollfreigrenze würde Pakete mit Billigprodukten aus Asien auf einen Schlag deutlich teurer machen. Temu wäre dann nämlich gezwungen, sich hier eine lokale Vertriebsstruktur aufzubauen. Und das kostet richtig Geld.
Okay, das klingt, als wäre das Problem erkannt und auf dem Weg der Erledigung. Was heißt das für uns Internet-Shopper? Wenn das alles so kommt, wird es wahrscheinlich teurer, aber hoffentlich auch ein Stück sicherer. Und in die Kassen der Länder in Europa könnte Geld fließen. Davon haben wir dann auch alle wieder was.
Und auch die Unternehmen in Europa würden profitieren, wenn der Wettbewerb fairer wird. Mal ganz abgesehen davon, dass es sich auch auf unser Klima auswirken dürfte. Milliarden Päckchen, die dann nicht mehr per Flugzeug einzeln zu uns kommen. Klingt gut.
Ich bin schon fast drauf und dran zu rufen, Chaka, auf geht's, alle Probleme gelöst. Aber leider gibt's doch noch einen Haken. Das EU-Parlament und die EU-Staaten müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Mit einer ausreichenden, das heißt qualifizierten Mehrheit. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Diese Zollfreigrenze will die EU-Kommission schon länger abschaffen und will da jetzt offensichtlich Druck machen auf die EU-Länder, dass es dann auch so weit kommen kann.
Die Frage ist ja auch immer, was machen Zölle mit der Weltwirtschaft? Europa ist abhängig von der Lieferkette nach China. Da haben wir übrigens auch schon mal eine Folge zu gemacht. Stellen wir euch in die Shownotes. Mhm. Die Handelsbeziehungen sind jedenfalls wichtig für unseren Wohlstand. Erst seit letztem Jahr gibt es europäische Zölle auf chinesische E-Autos. Jetzt, wenn man die Pläne so umsetzt, noch eine Verschärfung für chinesische Waren. Wie würde China darauf reagieren? Ist so ein bisschen unklar.
Also, was halten wir fest für heute? Wir kennen Lösungsansätze, aber es ist noch nicht ganz safe, ob die EU die auch wirklich so umsetzt, dass es auch funktioniert am Ende. Damit bleibt unsere Eingangsfrage leider auch noch nicht abschließend beantwortet. Es könnte Temu in Europa also schon bald an den Kragen gehen, aber allein die Aussicht darauf scheint ja schon was zu bewirken. Und das ist wirklich die gute Nachricht heute.
Unserem Team ist etwas an Temu aufgefallen in den letzten Wochen und Monaten. Die Preise sind nicht mehr ganz so niedrig wie vor einem Jahr. Temu versucht auch mit deutschen Händlern ins Geschäft zu kommen. Ein kleiner Teil der Temu-Sendung wird sogar schon aus Deutschland oder anderen europäischen Ländern verschickt. Also, da ändert sich schon was am Geschäftsmodell von Temu. Stellt sich dann natürlich die Frage, bleibt das dann für Kundinnen und Kunden weiter so attraktiv?
Steht und fällt wahrscheinlich damit, was sie im Gegenzug für ihr Geld bekommen. Temu-Käuferin Sarah hat sich vorgenommen, bestimmte Sachen lieber nicht mehr billig im Netz bei Temu zu kaufen. Zum Beispiel Babykleider, Pullis oder Strampler.
Ich wollte es dann tatsächlich waschen. Hab dann vor dem Waschen noch mal kurz einen Blick ins Etikett geworfen und dachte, oh, 100% Polyester made in China. Das möchte ich auf keiner Haut von meinen Kindern haben. Also Temu für Dekoration, super. Was für mich gar nicht geht, ist tatsächlich Kinderkleidung. Da gehe ich überhaupt kein Risiko ein. Also das würde ich nicht machen. Nichts für Kinder kaufen dort.
Ja, wir sind gespannt, wie lange wir Europäer da überhaupt noch im großen Stil kaufen. Denn es scheint ja fast so, als könnte es Temu, so wie wir es kennen, bald nicht mehr geben.
So ist das ja auch manchmal, ne? Erst kommt was ganz groß raus und dann merken alle, oh, aufwachen, Vorsicht, Vorsicht, wir müssen mal unsere Regeln anpassen. Und dann lohnt sich so ein Geschäftsmodell nicht mehr.
Wir werden da weiter drauf schauen und aller guten Dinge sind drei. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht irgendwie in absehbarer Zeit nochmal eine dritte Temu-Folge machen.
Ja.
Dann nämlich, wenn sich diese Plattform wieder völlig verändert hat oder die EU völlig neue Ideen hat, wie sie dem Ganzen Herr wird.
Ja, und noch was Schönes damit. Ja. Was ich total wichtig heute finde, wir haben damals ja gesagt, oh, wahrscheinlich dauert das wer weiß wie lang, bis die EU darauf reagiert, so ein großer Tanker, bis der mal gedreht hat. Aber dafür ging unsere zweite Folge Temu doch relativ schnell. Also da hat man schnell gemerkt, wir müssen jetzt handeln.
Das stimmt. Wenn es so richtig, wenn der Druck groß zu sein scheint, dann kann die EU doch schneller als wir denken würden. Vielleicht müssen wir das künftig in unserer Abmoderation nach
mehr
solchen...
Druck. Genau, mehr nach, Druck. nee, mehr Dank. Mehr Dank ist auch immer gut.
Mehr Dank. Vielen Dank an euch, dass ihr dieser Folge beigewohnt habt. Wenn euch diese Folge geholfen hat, gefallen hat, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte sogar anderen Leuten in eurem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Verwandtenkreis gefallen, dann empfehlt sie gerne weiter, abonniert diesen Podcast, aktiviert Glocken, wo sie nur zu aktivieren sind. All das hilft uns sehr, euch mit weiteren Folgen zu versorgen.
Ihr dürft auch gerne uns schreiben, sagen, was euch gefällt, was ihr gerne anders hättet. plus-podcast@ard.de ist unsere E-Mail-Adresse.
Und wie immer geht ein großer Dank raus an den Autoren dieser Folge. Diesmal war das Julian Gräfe.
Und an die Redakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn.
Und in der Technik saßen Rotjad Hasel und Jo Baumann.
Und dann haben wir natürlich wie immer am Ende noch einen kleinen Podcast-Tipp. Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Da sagt der Titel eigentlich schon genau, worum es geht. 2023 macht die Ludwigshafener Gräfenau-Schule Schlagzeilen. 40 Kinder müssen dort die allererste Klasse wiederholen. Eine Erklärung ist damals schnell gefunden. Die Gräfenau-Schule liegt in einem sogenannten Brennpunktviertel. Schlechte Deutschkenntnisse seien schuld und mangelnde Integration würden den Schulalltag schwierig gestalten. Aber nachher stellt sich raus, das eigentliche Problem liegt viel tiefer, denn die 40 Kinder sind nur das Symptom eines völlig kaputten Bildungssystems.
Die ehemalige Lehrerin Lisa Graf deckt im Podcast Durchgefallen auf, warum unser Bildungssystem so viele Kinder im Stich lässt und was sich ändern müsste, damit Schule ein gerechter Ort wird. Alle 5 Folgen von Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet, hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.